ist ein paar Monate her, da haben wir Kapitel 3 aus Matthäus besprochen. Jesus wird getauft. Das ist im August gewesen, das ist schon länger her. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Also Jesus wird getauft. Der Geist Gottes kommt aus dem Himmel wie eine Taube, bleibt auf ihm. Himmel öffnet sich, eine Stimme wird hörbar. Das ist mein lieber Sohn, der Sohn, den ich liebe. An ihm habe ich Wohlgefallen. Und heute geht es darum, wie ist es weitergegangen? Das, was wir jetzt hören, ich habe den Text mitgebracht, sind die nächsten 11 Verse. Das hat Jesus seinen Jüngern später berichtet, da war niemand dabei. Bei mehreren Gelegenheiten hat er darüber gesprochen. Deshalb haben wir in den Evangelien auch ein bisschen andere Zusammenstellung der Reihenfolge, was da passiert ist. Aber er hat ihnen das Wesentliche beigebracht, sodass sie das auch auswendig lernen konnten. So unterrichteten damals die Lehrer, dass man, die hatten ja kein Papier, das wurde so geredet, dass du das dir merken konntest. Und was hat Jesus da erlebt? Ja, daraufhin wurde Jesus durch den Geist in die Wüste hinaufgeführt, um durch den Verleumder geprüft zu werden. Und nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, litt er Hunger. Und der Versucher trat zu ihm. Und er sagte, wenn du Sohn Gottes bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sagte, es steht geschrieben, nicht aufgrund von Brot allein wird der Mensch leben, sondern aufgrund von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nimmt ihn der Versucher mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf den höchsten Punkt, also ganz oben auf den Tempel. Und er sagt zu ihm, wenn du Sohn Gottes bist, stürz dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht etwa an deinen Stein stößt. Jesus sagt zu ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Noch einmal nimmt der Versucher ihn, der Verleumder, Verleumder muss das heißen, Entschuldigung, Tippfehler. Noch einmal nimmt der Verleumder ihn mit sich auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sagt zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Daraufhin sagt Jesus zu ihm, verschwinde, Satan. Denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihn allein verehren. Darauf lässt der Verleumder, muss es heißen, von ihm ab. Und schau mal, Engel kamen und dienten ihm. Ja, was passiert da? Der Geist Gottes war herabgekommen auf Jesus. Gott hatte ihm bezeugt, du, dieser, das ist mein lieber Sohn. Und was macht der Heilige Geist als erstes? Also der Geist Gottes ist auf ihm. Er ist eingesetzt, das bedeutete das, als der König, als der Messias. Voll des Heiligen Geistes. der Geist Gottes, das ist Gott selbst, die Macht Gottes. Und was ist das Erste, was der Geist Gottes tut? Er führt ihn hinauf, also hinauf aus dem Jordantal in die Wüste hinein. Dort oben, Westjordan, im Osten. Im Osten des Jordantals, eine wüste Gegend, da wohnte kaum jemand, einsame Gegend, steinig, trocken, da führt er ihn hin. Und warum? Damit er dort durch den Verleumder, den Teufel, geprüft werden sollte. Also da steht Verleumder, Diabolos, das bedeutet nichts anderes als der Verleumder. Es ist der, der immer Falsches redet, der schlecht redet, der Menschen auseinanderbringt, der Lügen verbreitet, der die Dinge verdreht. Wenn dich einer verleumdet, dann mag er dich nicht und dann möchte er dein Leben und deine Beziehungen zerstören und er redet Falsches. Er streut da sowas rein, so halb wahr, halb richtig, um Leute kaputt zu machen, fertig zu machen. Das ist das Wort, das hier benutzt wird, der Verleumder. Der Verleumder tritt zu ihm. Wo kam der her? Wie sah der aus? Wie trat er denn zu Jesus? Stand dort einer mit Hörnern, mit dem Pferdefuß und diesem Schwanz da hinten dran, so wie er manchmal dargestellt wird? Wohl kaum, denn das wäre ja leicht gewesen. Gott hatte etwas vor und er wollte, dass Jesus geprüft wird. Und das stellte Gott an den Anfang. Und das war das erste Werk, das der Geist Gottes an dem Messias tut. Er prüft ihn. Dafür führt er ihn in die Wüste. Und er benutzt den Verleumder, den Teufel, um Jesus zu prüfen. Nun heißt es hier wörtlich, dann trat der Versucher zu ihm. Also was ist das? Ein Versuchen, Prüfen, auf die Probe stellen. Es ist im Griechischen immer dasselbe Wort, aber es kommt auf die Zielsetzung an. Gott will prüfen. Was prüft Gott? Er prüft unser Herz. Er will sehen, was ist in dem Herzen? Wie bist du wirklich? Und das zeigt sich ja immer erst dann, wenn wir in Drucksituationen kommen. Und so führt der Geist Gottes den Messias hinein in eine schwere Situation, eine Prüfungssituation, eine Drucksituation, um zu prüfen, aus welchem Holz bist du geschnitzt? Schaffst du das, die Aufgabe, die ich für dich habe? Er prüft zuerst. Der Verleumder, der will nicht prüfen, der möchte versuchen. Was versucht er? Das ist dasselbe Wort im Griechischen. Er versucht, Jesus zu Fall zu bringen. Also Gott prüft. Der Verleumder versucht, er versucht als Versucher, Verleumder, versucht er, Jesus zu Fall zu bringen. Er versucht, ihn reinzulegen, er versucht, ihn von seiner Aufgabe wegzubringen, er versucht, ihn auseinanderzubekommen aus seiner Beziehung mit Gott. Das war sein lieber Sohn, hatte Gott gesagt. Ich freue mich an ihm. Und er versuchte, etwas zu machen, dass diese Freude aufhört. Und dass die Beziehung zerstört wird. Und wenn der Mensch Gott versucht, dann müsste man übersetzen, Gott auf die Probe stellen. Auch wieder dasselbe Wort, das kommt hier auch gleich vor. Also es kommt immer auf das Motiv an. Gott will prüfen, der Teufel versucht, jemanden zu Fall zu bringen. Und der Mensch will manchmal prüfen. Gott, wo bist du? Was kannst du? Zeig dich. So, also der Versucher tritt zu ihm, wohl kaum sichtbar. Das ist etwas, was im Kopf abläuft. Das werden wir hinterher noch sehen. Der Kampf findet hier oben statt. Wie das im Einzelnen funktioniert, wird uns nicht gesagt, aber Jesus sagte, der Versucher, der jetzt diese Prüfung durchführen sollte und versuchen durfte, Jesus zu Fall zu bringen, der trat zu ihm. Und er sagte, wenn du Sohn Gottes bist, Sohn ist betont, wenn du wirklich Sohn bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Wie war die Situation? Jesus hatte 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Warum? Das hatte der Geist Gottes ihm scheinbar gesagt. Sonst hätte er das ja nicht gemacht. Und nach diesen 40 Tagen und 40 Nächten, da litt er Hunger. Ja, da litt er wirklich Hunger. Da war er nämlich so weit, dass da nicht mehr viel fehlte und Jesus wäre verhungert. Der war so dünn, wie eine Bohnenstange. Der konnte fast nicht mehr stehen. Ich habe mal so Bilder gesehen, hat ein japanischer Wissenschaftler, solche Versuche gemacht. 6 Wochen, das sind 40, etwas weniger sogar als 40 Tage und Nächte, hat er gefastet. Und er konnte nicht mehr stehen, der Mann. Er hatte dann rechts und links so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, die haben ihn dann gestützt, damit der Mann überhaupt mal auf die Beine kam. Und dann, vielleicht noch ein paar Tage, dann wäre es vorbei gewesen. Das war die Situation. Jesus hat nicht nur ordentlich Appetit gehabt, sondern er hat Hunger gelitten. Der war am Ende, da ging nichts mehr. Und da tritt der Versucher zu ihm heran und sagt, no, wenn du Sohn Gottes bist, also wenn du die Macht hast, wenn du diese Vollmacht hast und wenn du das wirklich, wenn das deine Identität ist, dann tu was. Komm. Mach aus den Steinen Brot. Übrigens, das hatte Johannes der Täufer ja vorher auch groß verkündigt. Er sagte, Gott kann aus diesen Steinen Kinder für Abraham erwecken. Also wenn du Sohn Gottes bist, so kannst du doch wenigstens mal ein Brot draus machen, oder? Schaffst du doch. Kannst du doch, oder? Zeig mal, komm. Du hast Hunger, du hast einen Auftrag, du verhungerst, du gehst kaputt. Es muss was passieren, und zwar sofort. Besser jetzt als in einer Stunde. Mach was, tu was, veränder, greif ein. Die Not ist groß, der Tod ist schon hinter dir. Das Wasser steht dir bis, du ertrinkst, du gehst unter, das geht nicht mehr. Komm, wenn du wirklich Sohn bist, wenn du was kannst, wenn du, würden wir vielleicht sagen, Kind Gottes bist, wenn du Vollmacht hast, wenn Gott dich wirklich liebt, wenn das deine Identität ist, jetzt tu was, jetzt mach was, pack an, löst das Problem. Und was sagt Jesus? Ja klar, kann ich doch, ich bin doch Gottes Sohn. Jesus sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Also er spricht von der Bibel. Die kannte er gut. Und er wusste, was da steht. Und die Leute konnten das, hatten das im Kopf und im Herzen. Es steht geschrieben. Nicht aufgrund von Brot allein wird der Mensch leben, sondern aufgrund von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wo stand das? Stand bei Mose. Und das hatte Gott mal gesagt, als das Volk Israel damals auch fast verhungert war. Da waren sie in der Wüste, genau wie Jesus, schon ein bisschen länger. Und da hatten sie nichts zu essen. Und da schrien sie, wir kommen um, wir sterben. Und dann ließ Gott das Manna kommen und er sagt, ich habe das deshalb gemacht, ich wollte prüfen, was ist in eurem Herz. Und dass ihr lernt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von dem, was aus meinem Mund kommt. Das, was ich sage, das lässt dich leben. Halt dich an das, was ich dir gesagt habe. Halt dich an das, was ich rede und du wirst leben. Klar braucht man auch Brot. Das wusste Jesus auch. Aber er sagt, nicht vom Brot allein. Es ist noch etwas, was mein Leben erhält. Nämlich das, was du gesagt hast. Und ich will mich an das halten, was du mir gesagt hast. Und Gott hatte ihm gesagt, durch den Geist Gottes, du wirst hier in der Wüste jetzt fasten, bis ich es dir sage. Das war wohl klar. Und Jesus wusste, wenn ich die Sache jetzt in Eigenregie erlöse, das Problem löse, war ja nichts Falsches an sich, da mal Brot zu schaffen. Und später gibt es noch Gelegenheiten, da hat Jesus Brot gemacht für Tausende von Menschen aus seinen Händen heraus. Hat er zwei Brote genommen und tak, 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 tak und dann Tausende haben davon gegessen. Das hat er zweimal gemacht. Er konnte das. Aber er sollte die Sache nicht in die eigene Regie nehmen. Gott hatte gesagt, fasten und du wirst hier bleiben und du wartest. Es gab übrigens schon mal einen König, es war der erste König Israels, der hieß, wie hieß der? Saul. Und als der war auch mit dem Geist Gottes erfüllt, und das war so deutlich, dass jeder wusste, Gottes Geist ist auf dem. Da passierten ganz tolle Sachen. Und dann hatte der Prophet Samuel gesagt, pass auf, du gehst jetzt da und dahin und du wartest, bis ich komme. Und dann fing der an zu warten, der Saul. Der ging dahin, da war also so ein Schauplatz, wo jetzt schwere Auseinandersetzungen waren mit Philistern. Da wurde also richtig heftig gekämpft. Und das wurde immer schwieriger. Und das Wasser stand ihm schon bis hier. Und er wartete und dachte, wann kommt der denn, wann kommt der denn? Und dann hat er da eine Sache gemacht in Eigenregie, das hätte er nicht machen dürfen. Es ging da um Opfer. Und dann kam Samuel und sagte, hör mal, das hättest du nicht machen dürfen. Du hattest eine Aufgabe, du musstest warten. Gott hat dich geprüft, du bist durchgefallen. Gott wird das Königtum von dir nehmen, er wird es jemand anders geben. Und Jesus, der neue König, der Messias, wird hier geprüft. Wird er in Eigenregie handeln oder hört er, ist er bereit, auf den Herrn zu hören und das zu tun, was Gott ihm gesagt hatte? Und er wusste, ich muss das tun, sonst werde ich nicht leben. Dann werde ich auch als König nicht überleben. Mein Leben hängt nicht am Brot. Ich brauche das, ja, aber ich muss tun, was Gott sagt. Ja, daraufhin nimmt ihn der Verleumder mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn ganz oben auf den Tempel. Da merken wir schon, das muss doch irgendwas hier oben, da muss es doch passiert sein. Ja, die waren doch in der Wüste, der war doch halb verhungert, der konnte doch gar nicht mehr richtig laufen. Er hatte den doch nicht da nach Jerusalem rübergeschleppt, das war ja auch mehr als eine Tageswanderung. Ne? Du bist ein paar Tage unterwegs und dann runter ins Jordantal, wieder hoch, nein. Das waren in den Gedanken. Da hatte irgendein Zugang. Gott hatte das irgendwie erlaubt. Und der Verleumder, der die Dinge verdreht, der immer so ganz knapp an der Wahrheit vorbei die Leute reinlegt, der nimmt Jesus mit sich, komm mal mit, und er stellt ihn ganz oben auf den Tempel, auf die Zinne des Tempels, ja, also ganz oben drauf, das ist der Ausdruck. Er sagt so, wenn du Sohn Gottes bist, fängt er wieder an mit dem Punkt. Ja, er wollte an dem Stolz auch, hey, wer bist du? Wer bist du? Zeig, was du kannst. Zeig, was du machen kannst. Beweis dich. Hey, du kannst doch. Du hast doch Verantwortung. Du bist doch jetzt Sohn Gottes. Mach doch. Wenn du Sohn Gottes bist, stürz dich hinab. Spring. Denn es steht geschrieben, ah, fies, ne? Er benutzt die Bibel. Ah, der Teufel kennt die Bibel. Es steht geschrieben, und jetzt zitiert er ein bisschen was aus dem Psalmen, Psalm 91, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen. Auf Händen werden sie dich tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Ja, hier, steht doch in der Bibel, hat Gott doch gesagt. Messianischer Psalm, ja, er macht doch. dann zeig doch mal dein Vertrauen. Und er benutzt Gottes Wort. Wie fies, wie gemein, wie schwierig. Hatte nicht Jesus gerade gesagt, ich vertraue auf Gott, ich will tun, was Gott sagt. Und jetzt kommt der Verleumder und da bringt er Gottes Wort. Das ist eine ganz, ganz schwierige Prüfung gewesen, weil die ist gar nicht so leicht zu durchschauen. Was ist denn hier falsch? Hat Gott das gesagt? Ja. Vertraut Jesus dem Herrn? Ja. Glaubt ihr an die Macht Gottes, sein Leben zu erhalten? Ja. Also bitte, steht doch geschrieben. Hier, Bibel. Jetzt mach. Gottes Sohn, bitteschön. Ja, was hätte denn Jesus jetzt machen sollen? Klar, dir würde ich es zeigen. Gott steht zu seinem Wort und ich werde ihm vertrauen. Und hups, und dann wäre er platt gewesen. Aus, wäre vorbei gewesen. Was war falsch? Was war falsch? Das eine ist, dass wir uns mal darüber bewusst werden müssen, nicht alles Fromme ist von Gott. Nicht alles, was aus der Bibel zitiert wird, ist gut. Man kann die Bibel auch zu allem missbrauchen. Das ist so. Es gibt viel üble, fromme Verführung und es sieht so fromm aus und es sieht so gläubig aus und es sind so starke Gefühle da drin. Ja. Und doch kann das total falsch sein. Sei nicht allzu fromm, sagt deshalb der Prediger Salomo. Sei Vorsicht. Bleib mal auf dem Teppich. Komm mal wieder runter. Da, von da oben vom Tempel. Ja, komm mal runter, komm mal wieder auf den Boden. Ja, und wenn der Teufel uns nicht daran hindern kann, Gott zu vertrauen, dann schiebt er manchmal so feste hinterher, dass du auf der anderen Seite vom Pferd fällst. Und sowas versucht er hier. Und dafür zitiert er Gottes Wort. Aber er macht zwei Fehler. Und Jesus hat das ja durchschaut. Aber nicht leicht. Das ist nicht einfach. Zum einen reißt er das völlig aus dem Zusammenhang. Denn in diesem Psalm 92 geht es darum, dass Gott sagt, wer mich liebt, wer mir vertraut, wer sich bei mir geborgen weiß, wer zu mir kommt, den werde ich beschützen, den werde ich behüten. Und wenn 1000 Pfeile fliegen, keiner wird ihn treffen. Die Engel werden ihn tragen. Er wird auf dem Weg, den ich ihn führe, sicher sein. Ich werde ihn herausreißen, ich werde ihn retten, ich werde bei ihm sein. Das ist dieser Psalm 91, wo Gott etwas Grundsätzliches sagt, wer mir vertraut und wer mich liebt und wer mir folgt, den werde ich behüten, egal was kommt. Und dann benutzt er viele bildliche Ausdrücke, um das deutlich zu machen. Einer dieser bildlichen Ausdrücke ist, die Engel werden dich auf Händen tragen. Ja? Der Teufel nimmt das ganz wörtlich. Ja, die werden dich hier so auf den Händen herum. Das war nicht so gemeint. Und er hatte auch einen Teil des Zitates weggelassen. Der Herr wird dich behüten auf deinen Wegen. Aber das sind die Wege eben, die Gott führt, die wir nicht in einer selbstgewählten Frömmigkeit uns da in einer übersteigerten Form von Frömmigkeit selber ausdenken. Das ist eine üble, üble Geschichte. Und das macht der Verleumder, um Menschen aufs Glatteis zu führen. Manch ein frommer Mann und eine fromme Frau sind auf diesem Eis schon ausgerutscht. Und das versucht der Verleumder bei Jesus. Jesus kontert wieder und er sagt, es steht aber auch geschrieben. Also er zeigt, nimm nicht nur ein isoliertes Wort Gottes, du musst das den ganzen Blick haben. Du musst das ein Gesamtverständnis haben. Manche haben so Lieblingsabschnitte und die reiten ihr Leben lang drauf herum. Und könnt ihr sagen, der ist immer hier mit Matthäus dran. Ich habe noch ein paar andere Bücher, aber wir kommen ja eh nicht so schnell durch. Also wenn ich nur jedes halbe Jahr hier mal, wie wird es noch länger, werdet ihr Matthäus hören. Ja? Aber ich versuche wirklich das Ganze zu sehen und nicht nur einzelne Dinge rauszunehmen, die mir in meinen Vorstellungen passen. Es steht auch geschrieben, also kenn dich besser aus in der Bibel, nicht nur einzelne Verse, die du ganz, ganz wichtig nimmst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder dasselbe Wort versuchen, aber wenn ein Mensch Gott versucht, ist das im Sinne auf die Probe stellen. Und Jesus zitiert hier wieder aus den Büchern Mose, es ging um die Situation, dass das Volk sagt, hey, wir verdursten hier. Wenn Gott wirklich da ist, dann soll er zeigen, dass er da ist und du, Mose, sollst zeigen, was du kannst. Und da sollte dann Mose diesen Felsen schlagen. Das ist zweimal passiert. Einmal hat Mose das hingekriegt, einmal ist das Schwert dabei auf die Nase gefallen. Er hat an dem Punkt versagt, weil er eben, aber das ist eine andere Geschichte. Und das zitiert Jesus aber hier. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Teste nicht aus, oh, wie stark ist Gott. Ja? Ich springe hier runter, ich beweise es. Gott ist da. Ich kann dir zeigen, dass ich Sohn Gottes bin. Ich zeige das. Tu das nicht. Bleib auf dem Teppich. Werd nicht überfromm. Ja? Fang nicht an anzugeben mit deiner Frömmigkeit vielleicht. Dich als was Besonderes, als besonders gläubig und so weiter zu verstehen. Vorsicht. Dann kommt der dritte Test. Der dritte Versuch. Noch einmal nimmt der Verleumder ihn mit sich auf einen sehr hohen Berg. Also das muss ja wieder hier oben passiert sein. Noch einmal, wieder ganz hoch. Und er zeigt ihm dort alle Reiche, es sind alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit, also ihren Reichtum. Macht, Ehre, Stärke, Reichtum, Herrlichkeit. Zeig ihm alles. Hey, guck mal hier. All das. Deins. All das ich dir geben. Tja, war ja nicht ganz unbiblisch. Hatte Gott ihm doch auch versprochen. Finden wir schon bei Daniel, Kapitel 7. Ja? Der Menschensohn wird zu dem ewigen Gott geführt und der gibt ihm das Reich, das ewige Reich, die Macht und die Stärke, alle Herrlichkeit. Finden wir eine Offenbarung, wie alle Jesus anbieten und sagen, ihm gebühren Ehre, Macht, Herrlichkeit, Reichtum, Stärke, Weisheit, Kraft. Alles für dich. Ja, hatte Gott gesagt. Und der Teufel sagt, gebe ich dir auch. Gebe ich dir auch, kannst du alles haben, womit irgendwie auch deutlich wird, dass der Teufel irgendwie hat schon Zugang zu den Ressourcen dieser Welt, ja, also Reichtum, Macht, Herrlichkeit, wird ja nicht umsonst Gott dieser Welt genannt. Also er hat schon einen gewissen Einfluss, kann schon was machen und bewegen. Und er zeigt es ihm und sagt, komm, alles deins. Wäre das nicht ein gutes Angebot? Du kannst das alles haben, was Gott dir auch geben will. Also es ist nichts Falsches. Das ist versprochen, das hat Gott versprochen. Aber wir machen das anders. Ich gebe dir das, wir machen hier Frieden. Du brauchst nicht mehr dein ganzes Leben lang gegen mich kämpfen. Du brauchst auch diesen erniedrigenden Gang zum Kreuz und den Tod am Kreuz. Brauchst du alles nicht. Kriegst du so. Geht so. Wir machen hier eine Abkürzung, nennen wir es nicht, aber machen wir. Kannst du haben. Du sollst das doch kriegen, ne? Ja, gebe ich dir. Du musst nur niederfallen und mich anbeten. Tja. Damit zeigt der Teufel, dass es ihm letztlich immer auch um genau das geht, was nur Gott zusteht. Verehrung und Anbetung. Das will er haben. Reichtum, Ehre, Macht hat er alles. Reicht ihm aber nicht. Er will den Platz Gottes. Die Verehrung. Und jetzt reagiert Jesus anders. Jesus sagt zu ihm, hau ab, verschwinde. Hau ab! Geh! Ja, manche sagen, heb dich hinweg. Ja, weiche von mir. Na, hau ab! Verschwinde! Weg mit dir! Jesus greift an. Hat er nicht angegriffen. Warum greift Jesus eigentlich erst jetzt an? Warum hat er nicht gleich zu Anfang gesagt, hey, Feierabend, mit dir will ich nichts zu tun haben? Warum? Weil das eine Prüfung war, die Gott gewollt war. Vielleicht war ihm das auch klar, warum der Geist Gottes ihn dahin geführt hatte. Prüfungszeit steht immer am Anfang von einem besonderen Dienst. Gott prüft erstmal. Guck mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wohl dem Mann, der seine Prüfung in jungen Jahren erlebt. Besser früher damit anfangen als ganz spät. Ja, schwer, ne? Aber jetzt war der Teufel, der Verleumder, offensichtlich zu weit gegangen. Hier war keine Prüfungssituation, das ging zu weit. Er durfte Jesus prüfen, aber an diesem Punkt war Schluss. Und da fährt Jesus ihn an und sagt, weg mit dir, geh. Aber wieder zitiert er Gottes Wort und er sagt, denn es steht geschrieben. Und wieder Gottes Wort. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihn allein verehren. Es geht darum, diese Verehrung Gottes, sein Lob soll auf unseren Lippen sein. Der Dank zu ihm, das Vertrauen zu ihm. Ja, es geht um diese kultische Verehrung Gottes. Ihn zu loben, vor ihm auf die Knie zu gehen. Darum geht es, ihn alleine. Er zitiert hier wieder Mose. Also der schreibt sich gut in den Büchern Mose aus. Ja. Daraufhin lässt der Verleumder von ihm ab. Na, lässt ihn mal. Die Zeit war vorbei. Jetzt. Er würde wiederkommen, später. Aber das war der schwerste Teil. Jesus, unser Herr, ist wirklich versucht worden, in einer Weise versucht. Ich glaube, das hätte keiner von uns bestanden. Das ist schwer. Und schau, was passiert. Der Teufel geht und Engel kommen. Und sie bedienen ihn. Sie dienen ihn, ja, bedienen eigentlich. Da kommen sie plötzlich. Kannst du sehen da? Schau mal, Engel überall. Ja, wo waren die denn vorher gewesen? Ja, die hatten sich mal irgendwie zurückgezogen. Keine Ahnung. Da kommen sie plötzlich. Und sie sieht das. Die bringen sogar Brot mit. Steht da also wirklich. Sie bedienen ihn. Es geht hier nicht um Anbetung, ist ein anderes Wort hier. Diakonie steht da, ja. Also sie bedienen ihn, sie stützen ihn, sie helfen ihm, sich zu lagern vielleicht. Sie bringen ihm Wasser, sie bringen ihm Brot, sie päppeln ihn wieder auf, sie dienen ihm. Ja, hatte Gott doch gesagt, er hat seinen Engeln wegen dir Befehl gegeben, dass sie dich auf Händen tragen. Naja, Brot bringen, zu essen bringen, dass sie dich stützen. Dass sie dich behüten. Aber Jesus hatte sich erst zu bewähren, als jemand, der auch wirklich Gott liebt. Und woran erkennen wir, dass wir Gott lieben? Halt sein Wort. Nimm sein Wort ernst. Bleib da dran. Vertrau ihm. Nun ist diese Versuchung in der Wüste, diese Prüfung, kein Spaziergang gewesen. Das hat Jesus ganz alleine durchgestanden. Da war keiner dabei. Was sagt uns das Ganze? Erstmal, was für einen Herrn wir haben. Wir haben eben nicht so den, der da nur so herumläuft und über allen Dingen steht. Nein, 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 nein. Oder nee, so wird er immer dargestellt, in manchen alten Darstellungen, so als der Weise, der Kluge, der weiß Bescheid, ja, der ist also unangefochten von solchen Dingen. Das stimmt nicht. Jesus wurde wirklich versucht, in einer Weise, wie wahrscheinlich noch keiner versucht wurde. Also es war Todesnähe hier. Das war so geschickt gemacht, das war so fies, das war so perfide. Das war, ja, das hat es in sich gehabt. Und das war ja nicht nur an einem Tag, ja, das lief ja mindestens 6 Wochen. So einen Herrn haben wir, der weiß, worauf es ankommt. Und er hat uns 2 Dinge gesagt, die uns vielleicht helfen können. Das eine ist, was wir, das hatte ich morgen in dem Psalm 119 gelesen. Du machst mich weiser als meine Feinde. Feinde haben wir auch in der unsichtbaren Welt. Das geht in den Kampf um den Kopf. Du machst mich weiser, du machst mich klüger. Durch dein Gebot, heißt es. Psalm 119, 98. Durch dein Gebot machst du mich weiser. Die Gebote Gottes, kennen wir irgendwie so ungefähr, ne? Nein, halten wir uns an die Gebote Gottes, das wird dich weise machen. Du machst mich weiser als meine Feinde. Und es ist auch eine Realität, wir haben Feinde in dieser unsichtbaren und sichtbaren Welt. Es ist ein schmaler Weg. Es ist kein leichter Weg. Aber du machst mich weiser als meine Feinde durch dein Gebot. Darum ist es ewiglich mein Schatz. Schatz? Wortschatz? Verseschatz? Es ist eine gute praktische Übung, ein paar Gebote Gottes, einfach mal auswendig zu lernen. Tu sie in den Schatz deines Herzens. Sie sind ein großer Schatz. Einfach mal ein paar Bibelworte auswendig lernen. Und sie im Herzen haben. Da kann man die ab und zu hochholen. Jesus hat das alles so aus sich, ja, der hat ja nicht in der Bibliothek mal nachgeguckt oder mal auf dem Handy eingegeben, so Stichwort so und so, Versuchung. Nee, das hat er im Kopf gehabt, im Herzen, das war sein Schatz. Und deshalb war er weiser als sein Feind. Dann gibt es noch etwas, da sagen die Jünger, Herr, lehre uns beten. Also das mit dem Beten ist schwierig, da kommt man nicht so klar mit. Lehre uns beten. Und dann sagt Jesus ja, so soll der beten. Und dann Vater unser, ja, er sagt nicht, das müsst ihr immer wieder wiederholen, sondern so in dieser Weise, in diese Richtung. Und da heißt es am Ende von diesen paar wenigen Sätzen, Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Mit anderen Worten, das ist die Bitte an Gott, oh Herr, prüf mich nicht zu hart, ja, bitte, hab mercy on me, ja, ich schaffe das, das ist schwer für mich. Warum sollen wir denn so beten? Ist das überhaupt nötig? Gott bestimmt doch darüber, oder? Naja, warum prüft Gott uns? Damit unser Herz auf einen guten Weg kommt, ihm allein zu vertrauen und nicht auf uns zu vertrauen, sondern auf ihn. Und wenn du schon so betest, Herr, führe mich nicht in Versuchung, also bitte prüfe mich nicht zu hart, dann hast du verstanden, ich brauche Gottes Hilfe, das ist schwer hier. Ich brauche deine Hilfe, Herr, bitte, denk dran, ja, das ist ein gutes Gebet, ein komisches Gebet, aber es ist ein gutes Gebet. Und dann geht der Satz weiter, sondern rette uns von dem Bösen. Und zwar ist nicht das Übel in dieser Welt gemeint, sondern der Böse ist gemeint. Schütze mich vor dem Bösen, schütze mich. Ja. Ja, der Teufel läuft herum, heißt es, wie ein brüllender Löwe und guckt, wen er verschlingen kann. Ich mach dich fertig. Aber der kommt eben so trickreich, so anders. So dann, wenn man den gar nicht gebrauchen kann. Ja, wenn er gerade nicht eingeplant ist. Und deshalb ist das etwas, was wir immer wieder mal in unserem Gebet sein sollen. Herr, führe mich nicht in Versuchung. Du weißt, wie schwach ich bin. Du kennst mich. Du weißt, ich bin nur ein Mensch. Ja. Du weißt, wie blöd ich manchmal bin. Ja. Wie stark meine Gefühle durchdrehen. Und ja, wie anfechtbar ich auch bin. Schütze mich vor dem Bösen. Schütze mich, ja. Das ist ein gutes Gebet. Ja, und das, denke ich, ist eine Hilfe, die wir mitnehmen können. Also das eine ist den Schatz. Ja. Da kann ja jeder selber mal dran arbeiten, mal überlegen, was könnte ich mal vielleicht, was spricht mich besonders an, wo hat Gott mir was gezeigt? Lern das auswendig, dass du einen Schatz hast. Und ja, was wir im Vaterunser hören.